Wenn wir diesen Videoclip angeschaut haben, der auch auf unserer Homepage dann ab morgen, schätze ich mal, zu sehen sein wird, dann macht das natürlich auch betroffen, weil das, da habt ihr gerade mal zwei, drei Filmausschnitte gesehen, aber sowas ist dort Tag für Tag gang und gäbe. Menschen, die ermordet werden, nur ganz einfach, weil sie Christen sind. Und wir haben eine ganz massive Welle von Christenverfolgung. Wir müssen uns gar nicht so in Sicherheit wiegen, denn auch in unserem Land laufen die Zeichen auf Sturm. Da brauchen wir uns überhaupt keine Illusion hinzugeben. Wisst ja, dass viele von euch wissen, dass der Marsch für das Leben in Berlin sein wird. Ich glaube, ist das nicht auch dieses Wochenende sogar? Und auf jeden Fall, wie Menschen aufstehen, also die Linke, die steht ganz stark dagegen auf, Linke, grüne Politiker, sogar SPD-Politiker, sie wollen, dass so etwas verboten wird, dass so etwas in Deutschland nicht geschehen darf. Also machen wir uns keine Illusionen, dann die vielen ISIS-Kämpfer, die zurückkehren nach Deutschland, nach Europa. Und da steht unsere Nation und auch Europa natürlich vor einer Herausforderung. Es wird dir keine Wahl bleiben. Irgendwann wird dir keine Wahl bleiben, Stellung zu beziehen. Dann wird man dich fragen, Christ oder Absage von Christus. Und das wird dann gerade über dein Leben entscheiden. Und die Tendenzen gegen Christen, die Vorgänge gegen Christen, ganz besonders auch von politischen Parteien, sind ja sehr stark. Und da dürfen wir die Augen nicht verschließen. Wenn ihr das Parteiprogramm mancher politischen Partei anschaut, dann scheint das alles sehr friedlich zu sein. Aber ihre Äußerungen außerhalb des Parteiprogramms in der Öffentlichkeit, diese Äußerungen sprechen eine ganz andere Sprache. Diese Äußerungen bekunden, wenn ihr uns wählt, dann werden wir unsere Meinung, die wir außerhalb des Parteiprogramms bekannt geben, das werden wir dann verabschieden und durchbringen. Also da müssen wir uns gar keiner Illusion hingeben und wirklich wachsam sein und auch Partei ergreifen. Wir müssen uns angewöhnen, Partei zu ergreifen. Gott möchte, dass wir Partei ergreifen. Nicht Partei zu ergreifen bringt oft viele Nöte und viele, viele Schwierigkeiten. Auch einfach Schwamm drüber oder 5 Grad sein lassen, wie immer wir das sagen wollen. Wenn ich habe gestern Abend gelesen, heute nochmal auch die Geschichte von David mit seinem Sohn Amnon, seiner Tochter Tamar und auch mit seinem Sohn Absalom. Und David hat da in seiner Familie natürlich einen ganz, ganz großen Fehler begangen. Ich will jetzt die Schuld nicht dem David ganz zuschieben, weil es eigentlich hat diese Situation das böse Herz des Absalom hervorgebracht, wie seine Haltung und Einstellung wirklich war. Der Amnon hat seine Schwester, war verliebt in seine Schwester Tamar und er konnte sie nicht haben. Ihr könnt das nachlesen im 2. Samuel 13 und fortfolgende. David hat seine Töchter sehr gut beschützt und dann hat Amnon mit Hinterlist, hat er dann seine Schwester in sein Zimmer gelockt, hat sie dann überfallen und hat sie dann vergewaltigt. Absalom wurde mit dieser Situation nicht fertig. Absalom, auch ein Sohn Davids, Amnon, der älteste Sohn von David, aber Absalom wurde damit nicht fertig. Er war zu Recht der Meinung, dass sein Vater hier hätte eingreifen müssen und dass sein Vater hier hätte Stellung beziehen müssen und sagen, Amnon, so läuft das nicht. Aber der David bringt über diese Situation gewissermaßen eine Decke des Schweigens mit dem Hinweis in unserer Bibel, weil er diesen Amnon, den Vergewaltiger, so sehr lieb hatte. Ja. Und da ist Unrecht geschehen. Absalom wurde über diese Situation nicht fertig, hat sich sehr darüber aufgeregt. Bibelleser wissen, dass er am Schluss anfing, Intrigen gegen seinen Vater dann zu spinnen. Er wollte dann selber König werden. Er hat sein Vater David hat Menschen also beraten, wenn es um Rechtsangelegenheiten, Familienstreit oder Rechtsstreit ging. Dann kamen die Leute zu David. Und Absalom hat sie ganz einfach am Eingang der Stadt abgefangen und hat den Leuten erklärt, ihr braucht nicht zu meinem Vater David gehen, der spricht euch sowieso kein Recht. Der gibt euch kein Recht. Ihr solltet eure Anliegen bei mir vorbringen und ich sorge dafür, dass er Recht bekommt. Und die Bibel sagt, dass er aufgrund dieser Intrigen und dem Zugeständnis und dem Rechtsprechen der Leute, natürlich hat David Recht gesprochen, aber die Leute kamen gar nicht zu David. Absalom hat eine Lüge verbreitet über seinen Vater. Aber schlussendlich hat der Absalom sich eine so starke Lobby verschafft, dass er also in die Machtposition kam, letztlich seinen Vater auch vom Thron zu stürzen. Er hat dann ein ganzes Aufgebot gemacht und gesagt, okay, jetzt werde ich meinem Vater an den Kragen gehen und ich werde ihn ganz einfach in Jerusalem auf seinem Königsthron werde ich ihn bekämpfen und ich werde ihn werde ihn verjagen oder töten. David, der kein Blut vergießen wollte, mit seinem gegenüber seinem Sohn und auch gegenüber seinem Volk. David entschied sich dann mit den Getreuen, die zu ihm hielten, und sagt: Wir werden den Königsthron verlassen, wir werden Jerusalem verlassen, wir gehen außerhalb der Stadt, wir werden weggehen. Und der Herr soll richten und der Herr soll entscheiden. Und so ist David mit seinen Getreuen und ein Großteil seiner Familie ist er dann weggezogen. 10 seiner Nebenfrauen ließ er zurück. Die sollten dann das Königshaus bewachen und auch in Ordnung halten in seiner Abwesenheit, weil er schon geplant hatte, ich werde irgendwann mal wiederkehren. Und als Absalom dann in die Stadt kommt, dann ergreift er natürlich die Autorität in der Stadt. Und um seinen Vater richtig zu schänden und seinem Vater buchstäblich ins Gesicht zu springen, ihn anzuspucken, sag ich mal, geht er und schläft bei den Frauen seines Vaters. So, und so wurde David letztlich auch zum Gespött. Und es scheint so, wenn du das anschaust, eine Situation zu sein, wo man sagt, wie willst du das jemals überhaupt hier nochmal gerade bügeln? Wie soll diese Notsituation zurechtkommen? Und ich denke dabei auch an so manche Situationen, die wir in unserem Alltag erleben, du und ich, jeder sicherlich anders, aber Situationen, die wir erleben, und wie verhalten wir uns, wie gehen wir damit um? Also mir ist aufgefallen, dass wir in unserem frommen Lager, so möchte ich es mal sagen, doch irgendwie manches Mal zweigesichtig durch diese Welt laufen. Wir haben wunderbare Bibelverse, wie zum Beispiel, man spricht vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und je nachdem, in welcher emotionalen Haltung oder Situation oder Ausdrucksweise du diesen Vers bringst, ruft die ganze Gemeinschaft Amen. Was man aber auch feststellt ist, dass man spricht vom Sieg in den Hütten der Gerechten, dass das ein lautes Amen in Versammlungen und Gottesdiensten hervorruft, aber dass man zu Hause, wenn man in seiner Situation ist, durchaus nicht vom Sieg der Gerechten spricht, sondern großenteils von den Problemen, von den Schwierigkeiten. Und ich weiß nicht, wie ich da Herr werden soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Ehe wieder in Ordnung kriege. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Kindern zurechtkomme. Ich kriege es nicht fertig, meine Eltern zu erziehen, dass sie endlich mal tun, was ich will. Also da spricht man doch eine ganz, ganz andere Sprache, als wenn man so in einem Gottesdienst ist. Es scheint so, wenn wir sagen, in ihm haben wir alle Zeit den Sieg, dann sagen wir Amen. Aber wie sieht der Alltag aus? Ich habe zu Marita gestern gesagt, ich habe so den Eindruck, wir lügen uns manchmal ganz schön was in die Tasche. Jetzt sagst du, Mann, wäre ich bloß nicht gekommen, du baust mich ja richtig ab. Es ist unsere Entscheidung, wie wir mit diesen Notsituationen umgehen. Ich sagte letzten Sonntag, Menschen reagieren unterschiedlich. Wenn wir in Bedrohung kommen, wenn wir in Herausforderungen kommen, da gibt's die einen, die lassen sich einschüchtern und ziehen sich zurück. Und ich sagte, die anderen, so eher ich der Typ, ich würde dann meinen Colt ziehen und sagen, Django, schieß. Ja? Und ich habe euch natürlich auch gesagt, letzten Sonntag, Gott sei Dank schießen wir dann nicht. Warum? Weil wir sind ja durch Clemson gegangen und Clemson sagt, komm in Ausrichtung. Also du kannst das nicht einfach so tun. Also komm in Ausrichtung. Ich habe erst noch mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die auch die Predigt vom Sonntag im Internet gehört hat und sagt, es gibt ja noch die andere Gruppe. Da gibt es die, die lassen sich mal einschüchtern und mal schießen sie. Die sind mal so und mal so. Das gibt es ja auch noch. Stimmt, das gibt es ja auch noch. Ich hatte nur die beiden Parteien da im Auge. Wenn man so schaut, da kommt der Sohn, der verjagt dich oder du wirst umgebracht und der Sohn ist auch noch nicht zufrieden damit, denn er sagt, ich werde dich, Vater, ich werde dich auf jeden Fall verfolgen und auf jeden Fall, Vater, werde ich dich umbringen. Ich werde dich umbringen, denn ich werde König sein und du musst tot sein, damit diese meine Position, ich als jetziger König, nicht mehr angefochten wird. Wie gehen wir mit Bedrohung um? Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wenn wir daran denken, an unsere Brüder und Schwestern im Irak, im Syrien, in der arabischen Welt und in vielen anderen Bereichen dieser Welt, wir denken auch da im südlichen Afrika, Boko Haram hat auch jetzt einen islamischen Staat ausgerufen, in dem Bezirk, in dem sie Terror verüben. Das sind ja alles Terroristen, das sind ja keine normalen, kämpfenden, normal lebenden Menschen. Das ist ja äußerste Brutalität und Menschenverachtung. Ja, und aber wie gehen wir um, wenn wir Bedrohung erleben? Wie gehen wir um damit, wenn wir bedroht werden in unserem Job, wenn wir gemobbt werden, wenn die Ehefrau dir die Leviten liest und dir klar macht, dass du eigentlich den Rock anhast und sie die Hosen anhat? Was machst du dann? Oder umgekehrt, der Mann meint, er ist dazu berufen, der Tyrann des Hauses zu sein. Was machst du dann als Frau? Also es gibt diese vielen Situationen von Gewalttat. Wir müssen nur in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann stellen wir fest, es gibt so viel Gewalttat, gerade in Familien, in häuslichen Situationen, im engen Beziehungsgeflecht von Menschen. Da gibt es so viel Gewalttat und so viel Not. Wie gehen wir damit um? Wie geht man damit um, wenn man in die Wüste geschickt wird? Der David, der musste ja fliehen, der musste in die Wüste abhauen mit denen, die zu ihm standen. Überleg dir mal, du musst dein Haus verlassen, du musst alles, was du hast, verlassen, du musst dich irgendwo verstecken, irgendwo in der Pampa. Wie gehst du damit um? Guckst du, ob du nicht doch irgendwo auf dem Weg eine Kalaschnikow organisieren kannst, um dir Recht zu verschaffen? Ich weiß, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir bedroht sind, wenn man uns verachtet, wenn man schlecht über uns redet, wenn man unseren Namen in den Schmutz zieht? Wie gehen wir damit um? Für mich war der David da auch wieder ein ganz tolles Beispiel. Ich bin am Schauen gerade mit den Namen Gottes. Gott hat ja in der Bibel verschiedene Namen. El Shaddai, Gott der Allmächtige zum Beispiel, ne? El Shaddai. Schwierig zu übersetzen, das El Shaddai, El Shaddai. Unser früherer Präses, Bruder Lonska, sagte damals, El Shaddai, eigentlich genau der Gott der Allmächtige ist gar nicht so richtig. Genauer genommen müsste man eigentlich übersetzen, Gott der Mutterbrust. Also wo Gott sagt, ich versorge dich, wie eine Mutter ihr Kind versorgt, wie auch immer. Also El Shaddai, wir haben andere, Yahweh Rapha, ja. Der Herr Jahwe, dein Arzt, oder El Roi, und wir haben Gott, der Versorger, und so weiter und so fort. Also viele Namen Gottes. Ich bin auf diese Geschichte mit dem David nochmal so neu drauf gestoßen, habe sie mir angeschaut, weil ich mich mit einem Namen befasst hatte oder einen Namen mir angeschaut hatte. Und dieser Name heißt Jahwe Roi. Jahwe Roi heißt der Herr, mein Hirte. Jahwe, mein Hirte. Dieser Name, man würde es, wenn man die Umstände anschaut, nicht glauben. Man würde nicht glauben, dass dieser Name in einer Situation entstanden ist, die alles andere als glorreich und schön und hirtenmäßig aussah. Dieser Psalm ist nämlich entstanden, als der David auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom. Der Psalm 23, dieser Hirtenpsalm, als Absalom gegen seinen Vater einen Aufstand anführte, musste David dann sein Haus und seine Stadt verlassen, wie ich sagte. David und seine treuen Männer flohen über den Bach Kidron, über den Ölberg und dann in die Wüste von Judäa und schließlich über den Jordan. Es war während dieser Zeit des Ausgestoßenseins und der Ungnade, der öffentlichen Demütigung und auch der ungewissen Zukunft. Es war diese Zeit, als David den Psalm 23 schrieb. Lies mal die Kapitel in 2. Samuel ab Vers 13 fortfolgende. Und vielleicht fällt es dir einfach, wenn du da in dem Fall einfach mal die Hoffnung für alle nimmst. Dann brauchst du nicht so viel grübeln, was ist da gemeint. Da geht es ja nur, dass du ein bisschen so einen geschichtlichen Zusammenhang siehst. Was ist da geschrieben? Was steht da? Und wenn du dann mehr forschen willst. Aber hier geht es ja eigentlich um Geschichte, um Fakten, die geschehen sind. Und wenn man das anschaut, also er wurde gedemütigt, er war ausgestoßen, sogar von der Bevölkerung in Ungnade gefallen. Absalom hat das wunderbar, schön, herrlich eingeführt für sich selbst, gegen seinen Vater. Und David ist auf der Flucht. Und als er dort auf der Flucht ist, du musst dir mal vorstellen, jeden Tag bist du woanders. Du hast keinen bleibenden Ort. Wir haben ja alle noch irgendwie unseren bleibenden Ort. Mag er nun mal schön oder nicht so schön sein. Vielleicht bist du gerade in einer Bruchbude irgendwie und bist froh, dass du da untergekommen bist. Aber vielleicht lebst du ja auch in deinem wunderbaren, gefliesten Haus und sitzt dort auf deinem Berberteppich. Wo immer du auch sein magst, also es... Der David, er ist in einer Situation und er könnte total verzweifeln. Er könnte alle möglichen Worte hervorrufen, die ihn irgendwie bestätigen. Aber hier macht sich bei David etwas bemerkbar. Nämlich sein Verhältnis zu Jahwe, sein Verhältnis zu Gott, sein Verhältnis zum Herrn in den guten Zeiten. Wenn du David anschaust, dann stellst du fest, dass er ein Mann ist, der ständig im Wort ist. Er hat ja auch das 24-Stunden-Gebet eingeführt und all diese Dinge. Er war derjenige, der sagt, Gott gebührt rund um die Uhr Anbetung, Lobpreis und Dank. Er war derjenige, der das inszeniert hat. Er war derjenige, der es praktizierte. Und er war derjenige, der sagte, wenn Gottesdienstzeit ist, ich halt's nicht mehr aus, ich springe schon jetzt. Und wenn es zum Weg zum Gottesdienst geht, dann laufe ich hüpfend und tanzend dorthin. Das war David. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen oder heute Abend hierher gekommen bist. Wenn du dann um die dreimal Umleitung gegangen bist, da war vielleicht dein Fuß auf dem Gaspedal nervös und da hüpft es auch, aber nicht vor Freude auf Gottesdienst, sondern wegen dieser dämlichen Umleitung, sagst du vielleicht. Muss das denn geschehen? Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen des Herrn, dass er diese Stopps eingebaut hat, dass ich soll nach Hause fahren und heute Abend keinen Gottesdienst haben. Ich weiß ja nicht, welche Gedanken du da alles so in deinem Kopf hast. Aber David, der war in einer missligen Lage. Ich meine, ich komme ja nun mal aus Paraguay, Südamerika. Und ich meine, du kannst dich als Einzelperson oder zu zweit, da schlägst du dich schon noch mal durch. Und da gehst du ganz einfach, du nimmst dein Gewehr und schießt dir irgendwie den nächsten Braten vom Baum oder von der Wiese und machst dein Feuer im Wald an und dann zerlegst du das Teil und grillst das Teil da und hast ein wunderschönes Stück Fleisch, nicht mal tiefgefroren, sondern ganz frisch vom Metzger. So, aber der David, er ist mit einem ganzen Trupp unterwegs und er geht dann noch in die Wüste und jetzt steht er da und jetzt stehst du da. Wie werde ich versorgt werden? Wie wird mir geholfen werden? Ich bin jetzt wirklich in einer missligen Situation. Und ich bin heute Abend hier, um dir zu sagen, egal wie misslig, wie schwierig, wie kompliziert, wie unauflösbar deine Situation zu sein scheint, der Herr sagt, ich möchte gerne dein Hirte sein in dieser Situation. Ich möchte derjenige sein, der dich durchführt, der dich durchbringt. Ich möchte auch derjenige sein, der als dein guter Hirte dich dazu bringt, denen, die dir wehgetan haben, die dich verletzt haben, zu vergeben. Vergib ihnen, so wie ich dir vergeben habe. Verbinde dich wieder, versöhnt euch wieder und schafft Frieden miteinander. Also ich sagte, in dieser Notsituation auf der Flucht, heute da, morgen da, nicht zu wissen, was gibt's zu essen, wann gibt's das richtige Frische wieder zu trinken. In dieser Situation, da schreibt der David auf dem Weg diesem Psalm 23. Und er erlebt diesen Psalm 23. Ich lese ihn mal heute aus dem Konkordanten Alten Testament, aus dem Psalmen. Du kannst gerne in deiner jeweiligen Bibel hineinschauen. Psalm 23. Also auf der Flucht vor Absalom, in der Wüste, ohne Essen, ohne Trinken, keine Hoffnung, zurückkehren zu können. Der größte Teil des Volkes glaubt Absalom und glaubt, der David ist ein Schurke. Der ist gewalttätig oder der ist nicht barmherzig mit uns. Wäre er doch nur wie der Absalom. Und der Absalom, der hat ganz ordentlich gegen seinen Papa Intrigen gesponnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du heute als Mutter und Vater hier oder hörst mir im Internet zu und du erlebst, wie deine eigenen Kinder vielleicht gegen dich vorgehen und du sagst, Mensch, muss ich mir das als gläubige Eltern, ich bin doch der Herr im Haus, ich bin das Haupt im Haus, muss ich mir das gefallen lassen? Ich will dir mal so sagen, wenn deine Kinder erwachsen ist, dann kannst du mit den Füßen strampeln, so viel du willst. Sie machen trotzdem, was sie wollen. Hallo? Sie machen trotzdem, was sie wollen. Und was der Teufel gerne möchte, ist, dass du dann in diese Falle tappst und dir alle Schuldzuweisungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte machst. Warst du für ein komischer Vater, eine komische Mutter? Wärst du ein Geistlicher? Wärst du zielstrebiger gewesen? Wärst du so gewesen? Wärst du so gewesen oder das gewesen? Das will der Teufel immer. Du bist noch schuld an dieser Situation. Hättest du dein Kind besser erzogen, dann würde es jetzt auch besser laufen. Also der Teufel kommt nicht und sagt, Mensch, du arme Sau, ich muss dir jetzt helfen. Tut mir so leid, was man dir antut. Also jetzt werde ich doch mal trösten. Also jetzt kommt mal Barmherzigkeit hoch. Glaub mir, bei ihm kommt keine Barmherzigkeit hoch. Weil wenn du am Boden liegst, dann tritt er es richtig zu. Dann haut er es richtig zu. Weil er sagt, Mensch, der ist ja schon ziemlich am Ende. Jetzt gibt's den Gnadenstoß von seiner Seite, der ohne Gnade ist. Und dieser David, der in dieser ausweglosen Situation ist, beschimpft, verfolgt, nicht zu wissen, komme ich zurück, werde ich den Rest meiner Familie wiedersehen? Er wendet sich in dieser ganzen Situation an den Herrn. Und er beginnt den Psalm 23. Ich weiß nicht, wie ich begonnen hätte. Ich weiß nicht, ob ich so einen Psalm gebracht hätte. Du sitzt da in der Pampa, du hast nichts zu essen, du hast nichts zu trinken und hinter dir sind sie noch her. Und dann musst du dir das anschauen. Dann ist ja noch dieser, wie heißt der, Schiwi, glaube ich, oder so ähnlich, ne? Der geht die ganze Zeit her und verflucht den David. Du musst, während dem ganzen Weg, der David ist unterwegs und neben ihm läuft dieser eine Typ her, beschmeißt den David dauernd mit Steinen und bewirft ihn mit Sand und verflucht ihn nach allen möglichen Sprüchen, nach allen hohen Künsten. Also so, wahrscheinlich hat man noch nie so jemand fluchen hören. Und einer von Davids Leuten sagt, David, merkst du nicht, wie der dich verflucht und beschimpft und dich mit Steinen und mit Dreck und mit Sand bewirft? David, gib mir ein Wort, sag, ich soll's tun und ich hack dir den Kopf ab. David sagt, nein, das werden wir nicht tun. Vielleicht hat der Herr ihn ja geschickt, dass er mich so verfluchen soll, sagt David. Vielleicht hat der Herr ihn ja geschickt. Wenn der Herr ihn nicht geschickt hat, sagt er dann allerdings, dann werden mich all seine Flüche nicht treffen. Also wir merken, er ist gar nicht aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du heute diesen Gottesdienst verlässt und bist zu Hause und durch die Woche, jeden Tag ist jemand bei dir, bewirft dich mit Steinen, bewirft dich mit Zigarettenkippen, bewirft dich mit Aschenbechern und bewirft dich, was weiß ich, und alles, was er greifen hat, wirft er dir hinterher und er verflucht dich. Ich weiß nicht, was würdest du machen, Polizei rufen? Überleg doch mal, so einen tollen, super Begleiter im Alltag zu haben. Tag für Tag. Ja, würden wir an Gott zweifeln? Nein? Okay, lass uns mal schauen, was David in dieser Situation sagt. Ich bin zwar wie ohne Hirte. Ich bin zwar wie jemand, der alleingelassen ist. Ich bin wie ein Verstoßener. Aber er sagt, ich muss mal was niederschreiben. Ich muss mal einen neuen Song dichten. Ich weiß nicht, ob dir nach einem neuen Song zumute in solcher Situation ist. David sagt, Jahwe, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, ich meine, man muss ja schon schön bescheuert sein. Ne? Ein paar hundert Leuten unterwegs, nichts zu essen, nichts zu trinken. Klar, die Verzweiflungstat eines Wahnsinnigen. Er rettet sich jetzt an seinen frommen Sprüchen. Mir wird nichts mangeln. Im Grundtext heißt sogar richtig, mir mangelt nichts. Der Herr ist mein Hirte. In dieser Situation, aus dieser Situation heraus, haben wir einen der Namen Gottes, unter denen Gott sich im Alten Testament vorstellt und den David so kannte. David kannte Gott als Jahwe Rohi, Jahwe mein Hirte. Gott hatte sich dem David mal so vorgestellt: David, egal in welcher Situation du mal sein wirst, egal wie es dir gehen wird, ich werde immer dein Hirte sein. Und als Hirte werde ich dich führen und werde ich dich leiten, wie ein Hirte im natürlichen Leben seine Schafe auf grüne Auen führt, zu frischen Wassern führt, wie er sie für sie sorgt, selbst durch dunkle Täler begleitet der Hirte und führt der Hirte seine Schafe. Und dieser Hirte, solange die Schafe diesem Hirten folgen, werden sie keinen Mangel haben, denn der Hirte wird alles tun für ihre Versorgung. Unter diesem Namen hatte Gott sich irgendwo mal den David vorgestellt. David, einer meiner Namen ist Yahweh Rohe, der Herr, dein Hirte. Vergiss nie, wenn du in Situationen kommst, in denen es nichts zu trinken, nichts zu essen zu geben scheint, in dem die Situation hoffnungslos ist, wo du führungslos zu sein scheinst, wo du merkst, ich tappe wie ein Blinder an der Wand entlang. David, dann musst du wissen, da werde ich Yahweh Rohe sein, der Herr, dein Hirte. Und deshalb, er schreibt hier nieder und vertraut und erlebt es dann ja auch so, was er in guten Tagen sich in sein Herz gezogen hat, in seine Seele aufgenommen hat. Ich weiß nicht, was wir in unsere Seele aufnehmen, wenn es uns gut geht. Ist es nicht oft so, wenn es uns sehr gut geht, dass wir dann erstmal eine ganze Runde von Übermut geplagt sind und dass wir sagen, wow, jetzt einfach mal über die Stränge hauen. Ja, und ich weiß nicht, wie du umgehst, wenn du gute Tage hast. Denkst du da an den Herrn, deinen Gott? Die Neigung des Menschen ist auf jeden Fall so, und deshalb hat Gott sein Volk auch immer wieder ermahnt. Er sagt, wenn es dir gut geht, wenn die Tage da sind, an denen es dir gut geht, dann vergiss nicht den Herrn, deinen Gott. Dass er derjenige ist, der dich auf diese gute Plattform gebracht hat, der dir das geschenkt hat, vergiss es nicht. Aber in guten Tagen scheinen wir das manches Mal zu vergessen. David, wenn wir seine Psalmen anschauen, er hat es nicht vergessen. Wenn wir seine Lebensbeschreibung in den Geschichtsbüchern des Volkes Israel anschauen, er hat es nicht vergessen. Vers 1, Yahweh ist mein Hirte, mir mangelt nichts. In grünen Oasen wird er mich lagern. Zu bewässerten Ruhestätten wird er mich geleiten und er wird meine Seele laben. Lies mal diese Abschnitte aus Samuel. Lies mal diese ganzen Kapitel. Er erlebt genau das, was er hier bekannt gibt, was er hier in seinem Lied niederschreibt. Wenn du siehst, sie sind auf der Reise und dann heißt es, und dann kamen sie in eine Oase. Und dann kamen sie dorthin und dann bekamen sie zu essen. Sie hatten frisches Obst und andere Dinge. Dann siehst du, er ist unterwegs und auf einmal heißt es, er kam an ein Gebiet und sie hatten frisches, klares, kühles Wasser für sich, für die Ehen und für ihr Vieh. Und er erlebt es buchstäblich. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Wir denken ja immer, wenn wir in Notsituationen sind, da hat Gott uns vielleicht verlassen. Wir kennen ja dieses Bild mit den Spuren im Sand. Da sind die ganze Zeit auf diesem DIN A3 Poster in der Regel, da sind in der Regel zwei Spuren von Personen, die dort laufen. Und dann sagt diese Person, als ich auf einmal zurückblickte, dann sah ich nur eine Spur im Sand. Da habe ich gesagt, Herr, und ich habe festgestellt, ich habe in meinen Terminkalender geschaut. Ich stellte fest, als diese eine Spur nur da war, das war da, wo ich meine dicken Probleme hatte. Das war da, wo ich nicht ein nach aus wusste. Herr, da sehe ich nur meine Spur. Wo warst du denn da? Und der Herr sagt, das ist meine Spur. In dieser Zeit trug ich dich. Wir können so schnell manches Mal in die falsche Richtung schauen. So schnell unseren Blick auf das Negative wenden. Es ist so wichtig, was ich neulich sagte, was wir anschauen. Der Herr, er führt mich in grüne Oasen, da lagert er mich. Und dann schildert er das, lies es nach. Wir sitzen da und er sagt, und wir konnten uns lagern und wir konnten uns erfrischen. Wir kamen zu frischen Wasserquellen, dort konnten wir unseren Durst stillen. Wir konnten uns erfrischen, wir konnten uns frisch machen, es ging uns gut. Er erlebt tatsächlich, der Yahweh Rohe, der Name ist keine Fata Morgana, Dieser Name ist keine Lüge, dieser Name ist keine Erfindung. Yahweh Rohi ist wirklich der Herr, der gute Hirte, der sich in meinen Schwierigkeiten um mich kümmert. Da, wo es im Supermarkt nichts mehr gibt oder er geschlossen ist, da, wo mein Portemonnaie leer ist und keine Hilfe mehr zu sein scheint, da ist Yahweh Rohi, der gute Hirte, derjenige, der mich versorgen wird, über das Vernunftmäßige Erkennbare hinaus. Er wird ein Wunder in meinem Leben tun. Und meine Seele laben wird er. Es ist doch schön, du kommst, der Tag war hitzig, der war stressig, du bist auf der Flucht und dann sitzt er da, schöne frische Datteln, schönes frisches Wasser und er sagt, meine Seele wurde dabei gelabt. Ich hatte wieder gute Gefühle, Seele, Verstand, Wille, Gefühl. Mein Denken war wirklich bestätigt darin, richtete sich neu darauf auf, ja, der Herr ist wirklich der gute Hirte. Meine Gefühle waren, ja, ich fühle mich gut, Herr. Die Umstände sind nicht gut. Ich bin nicht in meinem warmen Bett. Ich bin nicht umgeben von meiner Dienerschaft. Aber Herr, ich bin umgeben von dir. Ich bin umgeben von deinen Engeln. Ich bin umgeben von dir und ich bin in Sicherheit. Herr, das tut meinen Gefühlen gut. Meiner Seele tut es gut zu wissen, du, Herr, beschützt mich. Mein Wille, ja, der richtet sich neu darauf aus. Du bist wirklich der gute Hirte. Das tut auch meine Willensentscheidung gut und motiviert mich auch in meiner Willensentscheidung zu sagen, ja, der Herr ist wirklich mein Versorger. Er kümmert sich um mich. Er wird mich leiten auf Gleisen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Im Moment laufe ich auf einem Weg und mir widerfährt lauter Ungerechtigkeit. Alles, was mir geschieht, da möchte man zum Himmel schreien. Man möchte sagen, da hauen wir doch mal mit der Faust auf den Tisch. Oder wie ich letzten Sonntag sagte, der eine geht und versteckt sich in seinem Loch und sagt, am besten warte ich, bis vorübergeht. Und wenn es nicht vorübergeht, komme ich um. Oder da ist der Dritte, der haut mal mit der Faust auf den Tisch und versteckt sich zwischendurch, je nachdem, wie die Gemütsverfassung gerade ist. Und er sagt, ich bin eins sicher, da bin ich jetzt oder mir geschieht nicht Gerechtigkeit, mir widerfährt gerade Ungerechtigkeit. Und eigentlich müsste die Welt einen Aufschrei machen, genau wie auch bei den Christen im Irak und in Syrien und in der ganzen arabischen Welt. Es müsste durch die Welt ein Aufschrei gehen, aber die Welt schaut zum großen Teil zu und unternimmt nichts, um diesen Menschen zu helfen. Und David sagt, es muss doch einen Aufschrei geben, um mir zu helfen. Es widerfährt mir Ungerechtigkeit. Aber er sagt, ich habe ein Vertrauen. Gott wird mich leiten auf den Wegen der Gerechtigkeit. Er wird mich wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Er wird mir Recht verschaffen. Kennst du das, dir selber Recht verschaffen zu wollen? Ich kenne so manche Situationen in meinem Leben, da denke ich, habe ich immer gedacht, Mensch, ich muss Gott helfen. Er ist ein bisschen langsam in seinen Entscheidungen. Ich meine, kennst du sowas? Du betest und sagst in Jesu Namen Amen. Und dann machst du die Augen auf und sagst, oh, alles beim Alten. Und dann sagst du, okay, der Herr ist wahrscheinlich gerade heute ein bisschen müde. Vielleicht schwächelt er auch gerade. Vielleicht ist er auch nicht gut drauf. Der Teufel sagt, der ist gar nicht mehr mit hier, weil du so ein Bösewicht bist. Und dann sagst du, okay, dann wollen wir doch mal lieber unseren Colt selber ziehen. Wir wollen uns dann selbst Recht schaffen. Und wie oft ist es so, wenn wir versuchen, uns selbst Recht zu schaffen, der Schlamassel wird nur noch größer, richtig? Er wird nur noch größer. Und oft ist es so, der wirklich was auf die Backe verdient hat und wo du sagst, wirklich, den müsste ich auch lernen, die zweite Wange hinzuhalten. Wenn du den vor dir siehst und du denkst so, bang, bang, das wäre eigentlich die richtige Art und Weise, nachdem du bang, bang gemacht hast, dann stehst du da und sagst, du, Entschuldigung, was ich gemacht habe. Schon bist du wieder irgendwie der Gelackmeierte. Also, ich denke mal, wenn du zuhaust, wenn du nicht zuhauen würden, dann haben wir gleich wieder ein Problem. Wir müssen nämlich Buße tun, wir müssen Vergebung holen, wir müssen wieder Versöhnung schaffen, wir müssen warten. Der andere, dessen Herz wir jetzt natürlich auch verletzt und beleidigt haben, wir müssen warten, bis der sich beim Herrn wieder genesen lässt. Und bei manche lassen sich ja langsam genesen, manche schneller. Und dann stehen wir wieder da und sagen, eigentlich haben wir durch unsere Aktion, durch unsere Selbsthilfe es manches Mal noch schlimmer gemacht. Ich will mir Recht verschaffen. Aber in dieser Situation so fantastisch, ich vertraue meinem guten Hirten, dass er mich leiten wird auf Pfaden der Gerechtigkeit. Er wird mich leiten und ich werde darauf achten und hören, was er sagt. Ich werde auf sein Wort hören. Ich habe gestern aus einem anderen Psalm in Michelstadt gelesen, In diesem Psalm sagt er in seiner Situation, in der er steckt, Herr, du wirst mich dein Wort lehren und dann wirst du mich leiten auf den Weg, den ich gehen soll. Und das ist so, David war dieser Typ. Im Psalm 119 sagt er, wenn Feinde zusammensitzen, Oberste von Heeren gegen mich sitzen und mir den Garaus machen wollen, mich umbringen wollen, während sie Pläne schmieden, mich fertig zu machen, während dieser Zeit studiere ich dein Wort und schaue, was du zu dieser Situation zu sagen hast und ich entscheide mich gemäß dem Wort. Das ist, was ich gestern im Psalm las, in dem er dann auch sagt, hier, du Herr, lehrst mich dein Wort, dann leitest du mich auf den Weg um meiner Feinde willen. Da habe ich erst gestutzt, als ich das las. Um meiner Feinde willen? Um meinetwillen doch, Herr, dass ich richtig laufe. Nein, und da wurde mir klar beim Lesen, um meiner Feinde willen. Der Feind soll keinen Angriffspunkt haben, dass ich mich so verhalten habe wie er. Weißt du, der Feind, der kommt und drischt drauf und er will, dass du auch reinhaust. Und Gott lehrt uns in seinem Wort und sagt, du geh einen anderen Weg, als dein Feind gerade ihn geht. Und weißt du, dann schaut dein Feind blöd aus der Wäsche. Und deshalb sagt Gott, um deiner Feinde willen. Ich weiß, es juckt uns manches Mal in allen Gliedern. Ich will mir Recht schaffen. Es ist Unrecht, was mir geschieht. Ich muss auf die Barrikaden gehen. Ich weiß, kennst du sowas? Dich aufzuregen? Also mich will mir, wer von euch hat sich in den letzten 4 Wochen nicht ein einziges Mal aufgeregt? Ach, kommt. Also nur für die Kassette. Alle haben sich gemeldet. Keiner hat sich irgendwo aufgeregt. Nein, nein. Es gibt keinen. Versteh. Aber wisst ihr, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Wer gibt denn schon mal im Alltag zu, du, ich habe mich aufgeregt? Ist es nicht so, du kommst in die Gemeinde und wie war die Woche? Allzeit im Sieg. Ja, ist das die Wahrheit? Nein, gar nicht. Im Prinzip hast du, wenn du letzte Woche auf die Schnauze gefallen bist, dann warst du nicht im Sieg, dann warst du gerade gestolpert, aber du bist wieder in den Sieg reingegangen, weil du aufgestanden bist. Aber kennst du das, wie geht's deiner Familie? Ach, immer Halleluja. Ja. Und wie ist es auf deinem Job? Wie ist dein Chef so? Oh, gesegnet sei er. Ja, ich weiß es nicht, wie es so abgeht. Oder vielleicht sagen wir, ich segne ihn, denn ich will, dass er zum Herrn führt. Dann, Mikrofon ausgeschaltet, ich könnte ihm manchmal in die Schnauze hauen. Okay, verstehe. Weißt du, es scheint manches Mal, als würden wir so heucheln. Ich glaube, da hat jetzt auch jemand so ein Buch geschrieben, wie oft die Christen, eigentlich, dass die Christen im Alltag sehr oft nicht die Wahrheit sagen. Er sagt, man könnte es auch Lügen sagen. Also wir tragen oder wir täuschen oder bringen, ja, wir tragen nach außen etwas anderes vor, als wie es uns in Wirklichkeit in echt geht. Und wenn dann jemand in die Gemeinde kommt und sagt, du, wie war die Woche? Und wenn der sagen würde, du, es war Chaos, es war die Hölle in unserer Ehe, dann wirst du wahrscheinlich von allen Socken fallen. Wie kann der nur so gottloses Geschwätz aus seinem Mund herauslassen? Hat er denn keinen Glauben? Bruder, du musst nur glauben, das ist dann unsere Hilflosigkeit. Aber wenn er schon sagt, Mensch, es war die Hölle los, da könntest du doch mal fragen, du, kann ich dir da irgendwie helfen? Nein, aber wir wollen ja nicht helfen, denn das kostet 1 bis 2 oder 3 Stunden Zeit, mit dieser Person zu sitzen und versuchen, da irgendwie Frieden und Ordnung wieder in das Leben hineinzuschaffen. Da haben wir doch viel einfacher die Parole, du, mach dir keine Sorgen, der Herr macht's schon. Und er steht mit seiner Situation allein, nicht wahr? Ich bete für dich, Bruder. Ist auch toll, ne? Ich bete für dich. Ich segne dich, Bruder. Ich segne dich, Schwester. Ich weiß nicht. Schau doch mal in deinen Alltag. Also zugegeben habt ihr jetzt schon mal. Ich frage jetzt keine anderen weiteren Dinge. Vielleicht. Aber zugegeben habt ihr, dass ihr euch ja auch schon mal in den letzten Wochen geärgert habt. Ich habe mich oft geärgert in den letzten Wochen. Das kannst du glauben. Ja? Ist ja gar keine Frage. Aber die Frage ist nur, was machen wir, wenn wir uns ärgern? Genau. Besuche Clancing bei uns. Geboren, um frei zu sein. Und dann wirst du lernen, wie man damit umgeht. Aber geboren, um frei zu sein. Aber weißt du, was sagt denn der Epheserbrief? Lasst die Sonne nicht über euren Zorn über euren Ärger untergehen. Das heißt, es kann wohl schon mal vorkommen, dass du dich ärgerst. Es kann schon mal vorkommen, dass du auch Zorn hast und dass du dich total ungerecht behandelt fühlst. Aber Gott sagt, bevor du schlafen gehst, bevor du die Bettdecke über deinen Kopf ziehst und da unter der Decke vielleicht weiter rumrumorst und schmorst, bring es doch in Ordnung. Vergib denen, die dir Unrecht getan haben. Und ich weiß, da will sich die Decke im Bett heben und sagen, das geht nicht, dem gehört einen drauf. Aber der andere, der dich verärgert hat, der dich verletzt hat, der schläft wie ein Murmeltier und du grunzt unter deiner Decke und weißt nicht, wie du zurechtkommen sollst. Da ist es doch was viel besser, was Gott sagt. Vergib ihm, bevor du schlafen gehst. Warum? Weil nachts wirst du Albträume haben. Siehst du, und jetzt schickt der Herr mir auch noch solche Träume. Nein, das ist einfach der Auswurf deiner Seele oder der Feind packt noch einen drauf. Aber so, versteh, lass dein Ärger, trag ihn nicht mit. Denn mit dem Ärger, mit dem du schlafen gehst, mit diesem Ärger wachst du dann am Morgen wieder auf. Und wenn du ihn dann nicht geklärt hast, dieser neue Tag wird neuen Ärger mit sich bringen. Und wenn du bis zum Abend das nicht klärst, dann hast du jetzt schon 2 Tage Ärger im Bauch. Und wenn du das nicht in Ordnung bist, hast du 3 Tage. Und schließlich kochst du nur noch vor Wut. Überall, wo du hinkommst, rastest du nur noch aus. Gott weiß doch, wie wir gestrickt sind, wie wir gebaut sind. Und er sagt, hey, versuche Dinge oder bringe, er sagt nicht nur versuch, bringe Dinge gleich in Ordnung. Glaube mir, ich spreche nicht davon, dass das immer so leicht ist. Es ist nicht immer so leicht. Es ist nicht immer so leicht. Aber ich denke, es würde auch ein bisschen eine andere Kultur schaffen, wenn man dem anderen mal sagen könnte, du, es ging mir wirklich nicht gut diese Woche. Ich habe mich schlecht gefühlt. Die Dinge sind mir über den Kopf gewachsen. Weißt du, das wird vielleicht auch eine Kultur schaffen, dass der andere sagt, du, dann würde ich doch gern, wenn du magst, dass wir zusammen mal beten. Lass uns zusammenkommen. Lass uns zu dem gehen, der allmächtig ist. Lass uns zu dem gehen, der größer ist als die Umstände. Lass uns zu dem gehen, der größer ist als jeder Ärger, als jede Verfolgung. Lass uns doch mal zu dem gehen. Lass es uns zusammentun, denn wo 2 übereinkommen in meinem Namen, da sagt der Herr, egal um was sie bitten, es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Du, ich will mit dir beten, Bruder. Ich will mit dir beten, Schwester. Ich will mit dir helfen. Weißt du, wir haben ja auch, das ist ja komisch irgendwie im Alltag. Der Herr, wir sagen alle, der Herr wohnt in uns, nicht richtig, war, die wir Jesus aufgenommen haben. Aber wenn wir Nöte und Gebetsanliegen haben, Montag haben wir eine Not und Gebetsanliegen und wir warten bis Sonntag, bis dann zum Gebet aufgerufen wird. Verstehe? Warum nicht gleich zum Herrn zu kommen? Warum nicht gleich eine Bruder, Schwester deines Vertrauens anzurufen und zu sagen, du, ich brauche gerade Hilfe. Ich brauche gerade Gebetsunterstützung. Kannst du bitte mit mir einfach zusammen mal beten? Oder kannst du mir einfach nur mal zuhören? Im Moment habe ich gerade eine riesen Wut im Bauch. Ich könnte das Telefon fressen, aber es war zu teuer. Verstehst du? Mein iPad, das hat mich zu viel gekostet. Wenn ich das verschlucke, nein, aber ich muss es dir mal sagen. Hey, kannst du mir helfen, von meinem Ärger runterzukommen? Kannst du mir helfen, damit fertig zu werden? Verstehst du, das schafft eine andere Kultur. Als wenn wir immer so sagen, alles ist schön, alles ist in Ordnung, Halleluja und immer Halleluja. Das erinnert mich an den kleinen Jungen. Dem hat man das beigebracht in seiner Gemeinde und sein Vater auch. Egal welcher Umstand in deinem Leben kommt, egal welche Situation geschieht, mein lieber Sohn, immer Halleluja. Und eines Tages, sie sind zum spät zum Gottesdienst, passiert euch nicht, aber gab solche Leute. Zu spät zum Gottesdienst und jetzt rennen sie, das Auto nach außerhalb parken und sie rennen die Treppe runter, der Kleine fliegt auf den untersten Stufen, tut sich weh und er haut sich die Knie auf und Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hey, verstehe, also okay, kann ja alle verstehen. So, immer Halleluja, verstehst du? Das Gebiss fällt uns raus, die Seele hängt uns am Gürtel, aber Hauptsache, ja, es ist gut, Halleluja zu sagen, weil Halleluja heißt ja Hallel, ja, gelobt sei Jahwe, heißt das eigentlich, gelobt sei Jahwe. Ja, es ist gut, den Herrn zu loben, aber ich meine nicht aus einer religiösen Übung, einer Form heraus. Wir sind manchmal so schnell dabei, wir wollen alles so fromm verpacken. Ich habe gestern oder vorgestern, als ich mal kurz in meinem Wohnzimmer war, da lief gerade Joyce Meyer. Und Joyce Meyer hielt eine Predigt und da musste ich ja wirklich lachen. Da habe ich gesagt, ja, so sieht das sicherlich im Leben aus. Weil sie hatte so diesen Impuls, sie sagte, kennt ihr Joyce Meyer? Ja. Sie hatte diesen Impuls, ich muss täglich 4 Stunden im Gebet verbringen. 4 Stunden, oh, klar, Du verbringst doch 5, oder? Okay. Also, täglich 4 Stunden im Gebet. Und dann hatte sie ein Zimmer und sie hat ihrer Familie, ihrem Mann und ihren Kindern erklärt, hört zu Familie, von der Uhrzeit bis der Uhrzeit bin ich 4 Stunden in diesem Zimmer. Bitte nicht zu laut im Haus, denn da bin ich jetzt mit dem Herrn. Ich schließe zu und da werde ich beten. Und dann sagt sie, denn sie sagte, ich wollte eine Beterin und eine geistliche Person sein. Und sie sagten, dann bin ich in mein Zimmer rein und dann habe ich gebetet. Alles, was mir einfiel und in Sprachen und Rabashuka, Rabahanda, Rabashe und ja, Herr. Und dann, sie sagte, ich habe meine Anliegen durchgebetet. Ich bin da auf und ab marschiert und ich habe gebetet und gebetet und habe gesagt, mal gucken, die Zeit muss doch bald um sein. Sie sagt, ich gucke auf die Uhr, 5 Minuten waren vergangen. Jetzt habe ich noch 3 Stunden und 55 Minuten, aber ich habe schon fertig gebetet. Was mache ich denn jetzt? Sie hat gesagt, weißt ihr, ich sag's euch, was ich gemacht habe. Mir fiel nichts mehr ein zu beten. Ich glaube, sie hat noch ihren Wecker gestellt, hat sich auf den Boden gelegt und hat geschlafen. Sie sagt, die nächsten 3 Stunden und 55 Minuten habe ich geschlafen. Und dann, als die 4 Stunden um waren, dann bin ich aufgestanden, habe die Tür aufgeschlossen und ich bin in den Flur zu meiner Familie gegangen und habe gesagt, Praise the Lord, people! The Herr ist gut, Halleluja! Und da kam sie voll 4 Stunden Powergebet dort heraus. Da siehst du, hey, Leute, das hat sie ja nun mal so erlebt. Aber die Frage, haben wir nicht manche Situationen oder viele Situationen im Leben, die sich in Wirklichkeit nicht so abspielen und die ganze Welt denkt, was wir für Mustangs sind? Sei einfach ehrlich. Aber sei auch ehrlich und nimm die Wahrheit des Wortes Gottes. Und bete die Wahrheit für deine Situation. Jesus sagt, die wahrhaftigen Anbeter werden im Geist und Wahrheit beten. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er selber ist die Wahrheit. Bete doch einfach die Wahrheit. Er wird dich leiten auf Leiten der Gerechtigkeit. Er hat diesen Psalm geschrieben in Notsituationen und erlebte die Hilfe. Vers 4. Auch wenn ich in der Schlucht des Todesschattens ginge, würde ich nichts Übles fürchten, denn du bist mit mir. Dein Stecken und dein Stützstab, sie trösten mich. Du richtest vor meinem Angesicht einen Tisch zu, angesichts meiner Bedränger. Und er wurde bedrängt vom eigenen Sohn, von einer ganzen Armee. Und er war auf der Flucht. Und er wollte auch nicht sterben. Es ging ihm nicht gut in der Situation. Aber er erinnerte sich, da ist die Wüste, da ist die ausweglose Situation, da ist der Spott meines Volkes, da ist diese Demütigung, die ich gerade ertragen muss. Aber in all dem hat der Herr mir ein Versprechen gegeben. Dieses Versprechen hat er mir in guten Tagen gegeben und auch für schlechte Tage. Ich, Jahwe, bin dein guter Hirte. Fürchte dich nicht, egal wie schwierig deine Umstände sind. Auch wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, fürchte nicht kein Unglück, denn der Herr ist da und er tröstet. Er deckt dir einen Tisch. Und wenn du meinst, deine Seele hat überhaupt keinen Appetit mehr auf Gottes Wort, dann kannst du zum Herrn sagen, Herr, gib mir ein Wort für diese Situation. Ich brauche die Stärkung deines Wortes. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du blätterst durch die Bibel und du willst eigentlich ein Wort der Ermutigung haben. Aber nichts, egal was du liest und wo dein Finger drauf tippt ist, Judas ging hin und er hängte sich. Ja. Und du sagst, das kann es wirklich nicht sein in dieser Situation. Du gehst und sagst nochmal, gehe hin und tue desgleichen. Kann auch nicht sein. Und dann tippst du weiter, was du tust, das tue bald. Ne? Kann nicht sein. Ich kann mich doch jetzt nicht umbringen. Du suchst Worte und du findest sie nicht. Du suchst Leben und irgendwie findest du nicht. Und der David sagt, Herr, in meiner Bedrängnis, in meiner Not, wirst du ein Wort für meine Seele haben. Da wirst du Speise, Nahrung, geistliches Brot für meine Seele haben. Für meine Seele, das heißt für meine Gefühle, für meinen Verstand, auch für meine Willensentscheidung. Verstand, Wille, Gefühl. Du wirst mir Wort geben für meine schwierigen und vielleicht manchmal ausweglosen Situationen. Du salbst mein Haupt mit Öl. Er sagt, ich bin zwar in einer ganz schlimmen Situation. Ich weiß nicht, wenn du von allen Seiten bedrängt wirst und eingeengt bist, ich weiß nicht, ob du da noch groß an Salbung denkst. Die meisten Leute denken nur, wo bin ich nur hingeraten? Und David sagt, ich habe ein Versprechen von meinem Gott. Egal wie misslig meine Situation ist, seine Salbung wird ständig auf mir sein. Er wird mich mit Öl salben. Er wird mich mit dem Heiligen Geist salben. Es mag sein, dass du nicht spürst, wie dieser Liederdichter, der schreibt, auch wenn ich nicht gleich nichts fühle von deiner Macht. Du, Herr, führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Du musst wissen, dass in deinem Leben ein Hirte ist. Ob du nun dich als Lämmchen oder als Bock verhältst. Er ist auch in der Lage, aus dem bösesten Bock ein niedliches Lamm wieder zu machen. Also da gib mal bei dir die Hoffnung nicht auf. Wenn du sagst, Mann, ich bin ein hoffnungslos verfahrener Bock, glaub mir, der Herr ist schöpferisch. Er schafft auch bei dir, dass die Hörner wegkommen und dass du wirklich ein Lamm wirst. Er ist der Veränderer, sodass du nicht Django spielen musst, sondern wirklich ein sanftmütiger Mensch bist. Du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher sättigt mich. Den Becher, den du mir einfüllst. Bei uns steht ja eine Übersetzung, mein Becher fließt über. Ja, Gutes und Huld werden alle Tage meines Lebens mir folgen. In der Wüste war nichts Gutes für unsere Augen. Nach außen gesehen, aber lies mal, er schildert, ich komme an gute grüne Flächen, ich komme zu Oasen. Immer wieder werde ich gestärkt, immer wieder wird mir geholfen, immer wieder wird meine Seele gelabt. Der Herr sagt dir durch diesen Psalm ganz klar und deutlich, auch durch die Worte, die ich dir sage, egal in welcher Situation du sein magst oder auch mal hineinkommst, vielleicht mag sie für dich unlösbar sein und du denkst, das wird nie ein Ende haben. Während der ganzen Zeit wird der Herr dich versorgen, der Herr wird dich salben, der Herr wird dir einen Tisch decken, der Herr wird sich in allem um dich kümmern. Du musst ihm einfach nur vertrauen, du musst eine Entscheidung treffen wie David. Wisst ihr, der David sagt, ja, jetzt bin ich in der Situation und er fängt seinen Song an, Jahwe, mein Hirte. Wenn es losgeht bei dir, wenn die Bedrängnis kommt, dann sollte auch unser Wort sein, Jahwe, mein Hirte. Und dieses Jahwe, mein Hirte schließt alles an, die ganze Versorgung. Jahwe, mein Hirte. Es scheint Hagel auf deinen Kopf zu kommen von den Umständen her. Aber dann lasst uns rufen, Jahwe, mein Hirte. Du führst mich aus diesem Hagelfeld wieder heraus und du führst mich auf den richtigen Weg. Ja, Gutes und Huld werden alle Tage meines Lebens mir folgen. Und ich werde im Haus des Herrn wohnen für der Tage Länge. Weißt du, diese Umstände, unsere Übersetzung sagt hier normal, ich werde wohnen im Haus des Herrn alle Zeit, jeden Tag. Die Umstände, die wollen uns manches Mal wegbringen von der Gegenwart vom Herrn. Da kommt, prasselt es manchmal so viel im Leben rein dann denken wir, manche Leute sind verbittert und sagen, wo ist denn Gott? Und sie kehren Gott sogar den Rücken. Und das ist, ich kann entschuldige, wenn ich das so plump sage, aber wie dumm kann ich nur sagen, dass wir das tun, denn dann haben wir ja gar keine Hoffnung mehr. Ja? Aber unser richtiger Weg ist, zum Herrn zu gehen. Jahwe Rohi, du bist mein Hirte. Wenn du Versorgung brauchst in nächster Zeit, sag Jahwe Rohi. Herr, du mein Hirte. Das schließt alles ein. Versorgung, Salbung, Wiederherstellung. Und schau am Schluss, lies in Samuel. Absalom stirbt und David kommt in sein Königtum zurück. Und er ist ein wunderbarer Herrscher, trotz all der Fehler, die er in seinem Leben gemacht hat. Wo er auch seiner Familie, seinen Kindern nicht beigestanden hat, sondern einfach die Augen zugemacht hat über diese blöde Situation, über diese blöde, so will, eine Vergewaltigung. Da war jemand ärgerlich, Amnon war zutiefst bestürzt und ärgerlich. Der Absalom, was der Amnon getan hatte, zutiefst bestürzt. Und ihr wisst, das ging über Jahre, dieser Zorn, der hat sich in Absalom so reingefressen. Nach Jahren hat er dann seine Brüder eingeladen zu einer Feier bei sich in sein Haus. Und wisst ihr, was er zu seinen Dienern sagt? Er sagt, heute Abend kommt mein Bruder Amnon. Wartet, bis er ein bisschen zu viel Wein gebechert hat. Wartet, bis er nicht mehr so ganz bei Tasse ist. Ne? Wartet mal. Und wenn er dann so geschwächt ist, dann geht hin und schlagt ihn tot. Und die Diener sagen, wir können den doch nicht einfach ermorden. Absalom sagt, das nehme ich auf meine Kappe, ihr seid schuldlos, die Schuld lade ich mir auf. Aber nehmt ihn, wenn ihn erwischt, so angeheitert, dann schafft ihn beiseite und tötet ihn. Und sie machen es und er tötet seinen Bruder. So tief kann Hass sein. Und ich kann dir nur sagen, mein lieber Bruder, meine Schwester, wenn du in deinem Leben Unvergebenheit und Hass hast, du musst das ausräumen. Du musst vergeben, wie Christus dir vergeben hat. Sonst wird dich das eines Tages auffressen. Und es wird dich vielleicht selber zu einem Schuldigen machen. Und du wirst vielleicht schlimmer werden als derjenige, der die Tat an dir oder an anderen begangen hat. Es ist so wichtig, dass wir unseren Ärger rauslassen. Lass deinen Ärger beim Herrn raus. Und ich lade dich jetzt ein. Komm zu El Roi. Komm zu, also Yahweh Roi, nicht El, Yahweh Roi. Komm zu Yahweh, dem guten Hirten. Er führt dich. Er leitet dich. Er tränkt dich, er gibt dir zu essen, er lässt deine Salbung ständig wieder auf dein Haupt kommen. Auch wenn du durch die Wüste gehst und es staubig ist und wenn es hitzig ist und wenn, wie Petrus sagt, die Hitze des Tages, ihr denkt, da haben die Leute sich bei Petrus beschwert, eine Gemeinde, Petrus, wir haben so viele Anfechtungen, das ist ja, als wenn wir im Feuerofen sind. Und Petrus sagt, Leute, diese Hitze, dieses Feuer erleben alle Gläubigen, sagt Petrus, auf der ganzen Welt. Das ist nichts Besonderes. Das geschieht uns allen irgendwo mal auf dem Wege. Es ist nur wichtig, dass wir bei dem Herrn bleiben. Und ich lade dich ein, so fest dich zu verankern und zu vertrauen. Egal, ob du richtig gelaufen bist oder falsch. Ob du Gutes alles richtig und gut gemacht hast oder ob du Mist gebaut hast. Zu wissen, ich habe trotzdem einen Hirten, der wird mich wieder in die richtige Spur führen. Der wird mich zu frischen Wassern führen. Der wird mich in all das hineinbringen, wo er mich gemäß seiner Bestimmung und auch seiner Verheißungen hinhaben will. Die Umstände haben mich herausgebracht. Vielleicht habe ich mich selber hinauskatapultiert durch mein Verhalten von dem guten Weg. Egal wie es geschehen ist, aber da ist Yahweh Roi. Das ist Yahweh, der gute Hirte. Der Yahweh, der gute Hirte. Und dem vertraue ich und dem gebe ich mich hin. Amen. Yahweh Roi. Sag mal deinem Nachbarn, wie gut, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Wie gut, der Herr ist mein Hirte.